D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Ach, ist das schön, wieder zu Hause zu sein. Ich meine, klar, unterwegs ist auch immer schön, ne? Ich war mit euch auf dem Deutschen Filmpreis 2014. Dann waren wir zusammen in Südfrankreich an der Croisette bei den 67. Internationalen Filmfestspielen in Cannes. Alles ganz schön. Aber jetzt sind wir wieder hier in unserem D-Radio-Wissen-Sendestudio in Berlin. Also ich zumindest. Ihr seid auch da, wo ihr hingehört, in der Nähe eures Radios nämlich. Wir sprechen heute über das, was ab Donnerstag neu im Kino ist. Unter anderem ein Film, der einen Weltrekord aufgestellt hat. 12 Jahre lang hat Regisseur Richard Linklater daran gedreht. Es ist keine Doku, sondern ein Spielfilm, heißt Boyhood und erzählt, gedreht wie gesagt über 12 Jahre, die Geschichte einer Kindheit. Ganz toller Film, könnt ihr jetzt schon mal anfangen, euch drauf zu freuen. Auch darüber, dass wir den Meister selbst, Richard Linklater, später noch am Telefon haben werden. Zwei weitere Neustarts der Woche gucken wir uns auch noch an, nämlich Maman und ich. Das ist der erste Spielfilm von Frankreichs aktuellem Comedy-Superstar Guillaume Gayenne. Und ich habe eine wirklich irrsinnig komische Doku für euch, Love and Engineering, die Geschichte von 4 Nerds erzählt, die eine mathematische Formel entwickeln wollen zum Entschlüsseln der Liebe. Habe ich sehr drüber gelacht, witziger als viele Komödien, die so im Kino laufen. Filmnews habe ich auch noch für euch, also wer dreht was, wann, mit wem und wann kommt das vielleicht mal ins Kino. Und zur Feier des Tages habe ich dann auch noch einen Fernsehtipp für euch, und zwar für Freitagabend. Und wenn ihr an unserer kleinen Bunte Bilder Unterhaltungsshow euch beteiligen wollt, könnt ihr das gerne tun. Per Mail an mail@dradiowissen.de oder über Facebook oder Twitter und Co. Immer her damit. Und jetzt Vorhang auf, Bühne frei, eine Stunde Film.
D-Radio Wissen.
Vor 12 Jahren, 2002, hatte Regisseur Richard Linklater die Idee, einen Film über die Kindheit zu drehen. Und weil er sich nicht entscheiden konnte, welchen Teil der Kindheit er im Film drin haben wollte, hat er sich dazu entschieden, ein wirklich einzigartiges Projekt zu starten, nämlich einen Film über 12 Jahre zu drehen und damit die Kindheit eines Jungen von dessen 7. bis zu dessen 19. Lebensjahr zu filmen. Allerdings nicht als Doku, sondern tatsächlich mit einem von Jahr zu Jahr immer neu geskripteten Drehbuch und mit Schauspielern, die die Rollen alle nur spielen. Ella Coltrane heißt der heute junge Mann, der damals 7 Jahre alt war und die Hauptfigur Mason Junior spielt, ist ein Junge, der mit seiner Mutter, gespielt von Patricia Arquette, und seiner Schwester zusammenlebt, die übrigens gespielt wird von Regisseur Linklaters Tochter Laurel. Der Vater hat lange getrennt von der Familie in Alaska gelebt. Diesen Vater spielt Ethan Hawke und der war auch schon in einigen Linklater-Filmen dabei. Jetzt, so viel zur Geschichte, zieht die Mutter mit den 2 Kindern nach Houston und da tritt auch der Vater zurück ins Familienleben, was anfangs durchaus etwas holprig ist.
Redet mit mir.
Mason, wie war deine Woche?
Ach, Dad, die war total doof. Joey ist so ein Idiot. Ehrlich, er hat von seiner Mom Zigaretten geklaut und wollte, dass ich mitpaffe, aber ich hab Nein gesagt, weil ich nämlich von dir weiß, wie schwer es ist, wieder aufzuhören, Dad.
Warum nicht so? Ist das so schwer?
Warum müssen wir immer alles erzählen, Dad? Was ist mit dir? Wie war deine Woche? Mit wem ziehst du durch die Gegend? Hast du eine Freundin? Was treibst du denn so?
Ich verstehe, was du meinst.
Klassischer Linklater-Dialog, der auch dieses Drehbuch wieder selbst geschrieben hat und es einfach liebt, so Menschen mit Bedürfnissen und ja mehr oder weniger ausgeprägten Sozial-Soft-Skills aufeinander loszulassen. Hier ist das einfach deshalb so wahnsinnig schön, weil es sich über so viele Jahre erstreckt und wir im Kino live dabei sind, wie Mason Jr. halt wirklich immer größer wird. Anfangs gibt es da noch sehr verspielte Szenen, wie die zum Beispiel, in der die Familie in so einem Park Fangen spielt.
1, 2, 3, 4, 5.
Nein, 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 nein! Verschwinde! Verschwinde! Fang deine Schwester!
Und das kann Richard Linklater nämlich auch sehr, sehr gut. Bilder für sich sprechen lassen, Szenen wie zufällig gefilmt, das wirkt alles unheimlich spontan und improvisiert. Dabei ist jeder Dialog aus dem Drehbuch wirklich komplett geskriptet. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Es ist das Leben eines Jungen voller überall auf der Welt passierender täglicher Veränderungen, Umzüge, Familienstreitigkeiten, zerbrechende Ehen, neue Beziehungen, erste Liebe, verflossene Liebe, gute Zeiten, schlechte Zeiten, Schreckensmomente und tatsächlich ja immer wieder so ein Zusammenspiel aus ganz viel Herzschmerz und ganz viel Staunen auch. Es gab durchaus schon einige Filme, die einen langen Zeitraum in der Geschichte abbilden. Keine Frage. Angefangen bei Klassikern wie zum Beispiel Vom Winde verweht bis hin zu Der seltsame Fall des Benjamin Button mit Brad Pitt. Ein Film, der ja ein ganzes Leben letztendlich abbildet. Da ist es aber tatsächlich immer Maske, Make-up oder auch ganz viel CGI gewesen, also computergenerierte Bilder, die das Aussehen eines Erwachsenen im Film dann verändern. Hier ist das Besondere, dass wir die Darsteller real altern sehen. Wir sehen tatsächlich anfangs einen 6-jährigen Mason, also ein richtiges Kind, das dann im Lauf des Films zu einem Jugendlichen und dann jungen Erwachsenen wird. Und wir wissen, das ist wirklich alles echt. Die Geschichte dieser Familie, die ist vielleicht erfunden, aber die Bilder, die sind echt. 12 Lebensjahre zusammengefasst in knapp 3 Stunden Film. Das ist viel, ich weiß, aber es wird tatsächlich auch nie langweilig. Und wie man so einen Film überhaupt planen und drehen kann, das sagt uns der Meister gleich selbst. Richard Linklater ist ein Regisseur, der öfter schon mal so langfristige Filmprojekte umsetzt. Einige von euch kennen sicherlich die 3 Filme Before Sunrise, Before Sunset und Before Midnight, die alle 3 die Beziehungsgeschichte eines Paares erzählen. Dieses Paar wird in allen 3 Teilen gespielt von Ethan Hawke und Julie Delpy. Das Besondere ist, dass zwischen den Filmen jeweils 9 Jahre liegen, also diese 3 Filme über einen Zeitraum von gut 18 Jahren gedreht wurden und man da natürlich auch schön sieht, wie sich eine Beziehung zwischen 2 Menschen über so viele Jahre massiv verändert und die Protagonisten halt auch wirklich älter werden und nicht einfach nur älter geschminkt werden, als wenn so ein langer Zeitraum innerhalb von 3 oder 6 Drehmonaten abgebildet wird. Für seinen aktuellen Film Boyhood ist Regisseur Richard Linklater noch einen Schritt weiter gegangen, hat den gesamten einen Film über 12 Jahre gedreht, der die komplette fiktive Geschichte eines Jungen zeigt. Keine Doku, wie gesagt, sondern ein Spielfilm. Über 12 Jahre gedreht, jedes Jahr halt immer so ein paar Drehtage lang. Ganz wunderschöner Film, habe ich vorhin schon in der Filmkritik gesagt. Auf der Berlinale dieses Jahr hat Linklater dafür den Silbernen Bär für die beste Regie bekommen. Und ich habe mit Richard Linklater telefonieren können. Mussten wir aufzeichnen. Wegen der Zeitverschiebung in den USA hatte er heute Abend unserer Zeit, also jetzt live, leider keine Zeit. Also haben wir es aufgenommen, das Gespräch. Erste Frage an den Regisseur. Kann man so ein Mammutprojekt als Filmemacher überhaupt irgendwie im Vorfeld planen, wie man das sonst bei einem Dreh macht?
No, I mean, you can have an idea of where it's going and what you think and how you would like it to go, but then how it goes is something else.
Uh-huh.
But everything here is a life analogy. We prepare our own lives, do we not? We plan, we think ahead, we try to work toward the future. But it becomes what it is rather than exactly what you thought it would be.
Uh-huh.
So, you know, filmmakers are always striving for control. And I'm a control freak as anyone else, artists in general. Like, I want to control this. I want to make it bend to my ideas. Where this was kind of like the same deal we all make in life.
Right.
I don't know exactly the future, but I trust there will be a future.
At least we hope for it.
Yes, you know, I trust there will be, you know, I'm betting on there being a tomorrow, a 10 years from now, So we all kind of have to make that bet. And so I made that as a filmmaker. I said, well, odds are we'll be here 12 years from now.
Yeah.
And this will be, I don't know exactly what's going to happen, but I think something will happen that I can work with. You know, this kid will grow up. I doubt he'll be the first kid in history to never mature in age, you know. So I bet he will grow up to be a teenager. So, you know, you bet. The whole thing was a collaboration with time and the future.
Absolutely. And like you just said yourself, filmmakers normally want to be in control of things and of situations. I mean, was it maybe that kind of challenge for you to have to deal with all these huge what-ifs?
Right.
Was that the special challenge about all of it?
You know, it's kind of like life. You can spend your life worrying about what-ifs. Like, well, what if that happened? What if? But you really can focus on what you can control, which I, as a filmmaker, could control my set and what the experience was like. And I just trusted that this would be a fun life experience for everyone who worked on it. And it was, you know, Eller never wavered. He looked forward to doing this every year, just the way you would summer camp.
Mm-hmm.
You know, it was a bunch of, you know, it was fun. It was creative. He liked the people,
mm-hmm.
You know, a kid on a movie set is like, you know, there's free food, there's snacks, there's adults handing you things. You know, it's a weird thing. You got a lot of attention. You know, so why wouldn't the kids like the movie set? You know? So he never wavered all the years. He was always looking forward to the next. And, you know, my own daughter, however, she famously a couple times really didn't want to film. But uh-huh. That was more parent-daughter.
Than
director-actor. She was just like...
Well, she, as your daughter, didn't have a chance anyway, did she?
Yeah, that really wasn't an option.
Can't imagine that. So, I mean, you have done filming similar to this with Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight that you, like, shot every 9 years. But in how far was it different this time?
Well, this is very different because those aren't really planned in advance.
Mm-hmm.
Those are like, we may or may not make another one. You know, we don't ever know when we finish one if we're going to do another. It's just always, it's the two times we've gotten together after the first one. It mm-hmm. just felt like it was the right thing to do. But the 12-year thing was very methodical. I couldn't take off 3 years or not
right.
think about it. So it was always in process for 12 years. It was, you know, we spent a year in if you add it all up, it makes no sense for a low-budget
uh-huh.
film. But we spent a year in pre-production, 2 years in post-production. If you add up all the time,
yeah,
always having to coordinate schedules, always be thinking about the next year, location scouting, casting.
Right.
You know, it was just kind of an ongoing project. You know, you'd get little hiatuses. But I fully enjoyed that time. I mean, it was time to just dream up the next year to kind of reflect on a certain age or think about what was going on that would be remembered or the culture. You know, so it was kind of a fun life project.
Ein lustiges Lebensprojekt nennt es Richard Linklater, sich nach jedem Jahr und jedem Dreh in jedem Jahr schon mal zu überlegen, wie könnte das vielleicht nächstes Jahr weitergehen. Dann immer direkt in den Schnitt mit dem aktuellen Material schon mal roh schneiden und im nächsten Jahr dann wieder neu dran setzen und gucken, damit man auch irgendwie einen Anschluss an das Material vom letzten Jahr findet. Also wirklich sehr, sehr spannend. Ihr hört eine Stunde Film in D-Radio Wissen. Ich habe mit Kultregisseur Richard Linklater telefoniert und habe das Telefonat aufgezeichnet. Geht um seinen neuen Film Boyhood, der Donnerstag, also übermorgen, bei uns in die Kinos kommt und für euch eine, sagen wir mal, verpflichtende Reingehung darstellt. Heißt, geht da rein. Eine Geschichte über die Kindheit eines Jungen über 12 reale Jahre gedreht, also Dreharbeiten von 2002 bis 2013. Wahnsinnig aufwendig und ich habe Richard Linklater natürlich auch gefragt, wie man denn für so einen Film überhaupt ein Drehbuch schreibt. Denn der Typ, muss man wissen, überlässt wirklich nichts dem Zufall. Alle Dialoge in seinen Filmen sind geskriptet, aber das kann man doch jetzt irgendwie im Vorfeld vermutlich nicht schon für 12 Jahre Dreharbeiten machen. Da muss man doch von Jahr zu Jahr jeweils neu schreiben, oder nicht?
A little bit of both. I kind of had the structure of the whole piece laid out. I knew where it was going, I knew the end, I knew everything. The bigger things in their lives, where they would move and, you know, but the little things were kind of year to year, just the conversations and dialogues. And sometimes I would be working those up the night before.
Mm-hmm.
You know, I would be with the actors. We would be sitting in a hotel room working on the scenes right up to shooting sometimes. But, you know, we never, again, it was all very scripted.
Yeah.
We're rehearsing that scene and trying to make that scene work.
So,
and, you know, as Eller aged, he became more of a, somewhere in there, I work with him the way I would Ethan, Julie, anybody, any other actor.
Uh-huh.
Where I'm encouraging them to put in their own words or bring their own ideas to it or, you know, work on it with me. You know, we conceive of the scene and, you know, here's the goals for the scene. I like that process so much.
Absolutely. And I was wondering, when I first saw the movie, which was, of course, on the Berlinale, when I saw it the first time and I knew what you had done, I was wondering if I could see in the whole writing, in the whole dialogues, some kind of like change of your style. I mean, you grew yourself 12 years older and I really didn't see it. So was that something that you were considering while doing it, that you... That you may yeah. not lose the style that you had started with?
Well, yeah, everything is of a piece, you know. It's like I wanted it, I had a tone I was going for.
Yeah.
And an appropriate visual style, everything about the movie. So I wanted it to feel of one piece. So,
which you did.
I obviously did not want to change over the years. I mean, people ask, oh, did you mature as a filmmaker? You must have changed as a filmmaker. I'm like, well, maybe not. You know, I don't think I didn't really want to in this film. I certainly, if you look at the other films I made in this period, there's a pretty wide range of experimentation and different styles and all that, but maybe I'm maturing in some levels. But as far as this story goes, I didn't want to, you know, it had to feel like one movie. I shot it in 35 millimeter film. I wanted it to feel like one thing.
Yeah. So, as you were named years before, the like director Wunderkind, doing all this stuff by yourself, taught yourself how to make movies, which kind of gave you this unique style that you have. Is now every, I don't want to ask if every goal is reached or if every challenge is done, but what can be next after a project like this that really challenges you?
God, in the vast landscape of cinema, there are so many challenges that I could spend a few lifetimes trying to pull off. So
okay.
No, that never crossed my mind that I was done with anything. I mean, this was a big kind of epic undertaking that's now finished. I'm trying to work on in different ways, you know.
Okay.
That's some other things. So yeah, you know.
Thank you very much for your time.
Yeah, it's good talking to you.
Yeah, thanks. It was really a pleasure and an honor. So just keep the good work going and hope to see and to hear you soon.
Yeah, hope to be back in Berlin or in Germany sometime.
Yeah, that would be great.
Another film.
Very good. So take care.
Take care. Okay, bye-bye.
Bye.
Richard Linklater, Regisseur des Films Boyhood, der jetzt übermorgen bei uns in die Kinos kommt. Toller Typ, der 53-jährige Texaner. Und wenn ihr seine Filme bisher nicht kennt, also auch die Before-Trilogie, nenne ich sie mal, Before Sunrise, Before Sunset und Before Midnight, holt das mal nach, zumindest wenn ihr auf ausgefeilte Dialoge und richtig gutes Autorenkino steht. Ihr hört eine Stunde Film in D-Radio Wissen am Dienstagabend. Ich bin Tom Westerholt und hier sind die Filmnews der Woche mit Inga Hinnenkamp.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Robert Pattinson als Indiana Jones? Nachdem Disney bekannt gegeben hatte, die legendäre Indiana Jones-Reihe komplett neu auflegen zu wollen, ist jetzt auch ein absoluter Wunschkandidat für die Hauptrolle genannt worden. Robert Pattinson. Ja, der Ex-Vampir aus den Twilight-Filmen sei deshalb so geeignet, weil man mit ihm ein ganz neues Franchise aufziehen könne. Nicht nur neue Filme, auch neue Videospiele seien geplant und Pattinson habe sein Talent seit Twilight schließlich in genügend anderen Filmen unter Beweis gestellt, heißt es. Ob und wenn ja, in welcher Form Ex-Indie-Darsteller Harrison Ford auch weiterhin Teil des Indiana-Jones-Abenteuers bleiben könnte, ist weiterhin unbekannt. Ghostbusters 3 und kein Ende. Eigentlich sind sich alle einig und doch wieder nicht. Seit Monaten wartet der dritte Teil der Kultfilme Ghostbusters eigentlich nur noch auf ein Go. Aber das kommt und kommt nicht. Erst hatte Ivan Reitman die Regie abgesagt. Nach dem Tod seines engen Freundes und Egon Spengler Darsteller Harold Ramis wollte er nicht mehr. Dann sollten die Erfolgsmacher hinter The Lego Movie und 21 Jump Street die Zügel für den Geisterjäger-Film in die Hand nehmen. Mittlerweile haben aber auch sie die Brocken hingeschmissen. Jetzt nächste Idee, Zombieland-Regisseur Ruben Fleischer. Endlich die perfekte Wahl, wie es schien. Doch könnten den nun Terminprobleme wieder aus dem Kader reißen. Denn nachdem den Marvel-Studios gerade der Regisseur für ihre Ant-Man-Verfilmung abgesprungen ist, gilt Fleischer als absoluter Wunschkandidat. Und einen Marvel-Dreh würde der vermutlich eher nicht absagen. Noch ist aber nichts entschieden. Die Geisterjäger-Fans können also zumindest weiter hoffen, dass es irgendwann bald mal losgeht. Neues Sternentor. Roland Emmerich will sein eigenes Remake auf die Beine stellen. 20 Jahre nach seinem sensationellen Erfolg mit dem Science-Fiction-Klassiker Stargate will sich der schwäbische Hollywood-Regisseur nun selbst an die Neufassung setzen. Die Idee, so Emmerich, habe er schon seit Jahren. Er habe nur warten wollen, bis es ein schlüssiges Konzept für das Remake gäbe. Das sieht nun vor, Stargate als Trilogie zurück auf die Leinwand zu bringen. Und selbst die Finanzierung sei dank des großen Erfolgs des Originals kein allzu großes Problem. Bis zur Umsetzung wird es allerdings noch einige Zeit dauern. Als nächstes verfilmt Emmerich Stonewall, ein Drama über eine der bekanntesten schwulen Bars von New York. Und dann steht auch noch Teil 2 von Independence Day an. Danach, sagt Roland Emmerich, wolle er sich dann an Stargate setzen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Macht euch bereit für ein Zitat. Die erste Erinnerung, die ich an meine Mutter habe, ist, als ich 4 oder 5 Jahre alt war und sie uns, meine beiden Brüder und mich, zum Essen ruft. Jungs und Guillaume zu Tisch. Und als ich zum letzten Mal mit ihr telefonierte, legte sie auf mit den Worten: Ich umarme dich, ma chérie, also der weiblichen Form von mein Liebling. Sagen wir es mal so, zwischen diesen beiden Sätzen lagen einige Missverständnisse. Ist ein Zitat von Guillaume Gallienne, das ist zurzeit der angesagte Top-Comedian in Frankreich, bei uns noch nicht so bekannt, könnte sich durch diesen Film Maman und ich aber durchaus ändern. Guillaume spielt da drin sozusagen sich selbst und er spielt auch seine Mutter selbst, die eine sehr, sehr innige Bindung haben. Diese Mutter, die sich nach den beiden älteren Brüdern durchaus als drittes Kind ein Mädchen gewünscht hätte. Stattdessen bekam sie Guillaume, der nun also quasi seit Kindheitsbeinen immer versucht hat, seiner Mutter diesen Wunsch zu erfüllen und die Tochter zu spielen, was vor allem dem Vater durchaus ein Dorn im Auge war.
Nun, Guillaume, welchen Sport willst du treiben? Ich habe dein Zeugnis gesehen. Du bist in Sport eine Null. Ich möchte, dass du ab sofort jeden Samstag Sport treibst. Also, welche Sportart gefällt dir? Leichtathletik, Boxen, Judo? Klavier?
Beste Antwort, die man geben kann. Leichtathletik, Judo und Guillaume sagt Klavier. Ist wirklich ein ganz toller Film über einen jungen Mann, der versucht irgendwie der Wunschrolle seiner Mutter gerecht zu werden, aber halt auch sich selbst. Und ist so ein bisschen vom Humor her so eine Mischung aus Loriot und Monty Pythons, fand ich. Also die Feingeistigkeit von Loriot gemischt mit irgendwie teilweise der Derbheit der Monty Python-Sketche. Sehr, sehr schön gedreht, toll gemacht, auch von Guillaume Gallienne, dessen Erstlingswerk das auch noch ist, hat gerade in Frankreich beim César, also beim französischen Fernsehpreis, 5 Preise abgeräumt, wird da großartig gefeiert und wenn ihr auf diese Art von Humor steht, dann guckt euch diesen Film mal an. Maman und ich ab Donnerstag auch bei uns im Kino und eine ganz klare Empfehlung. So, liebe Jungs, und jetzt ganz genau hingehört, denn hier kommt der ultimative Trick, wie ihr auf der nächsten Party todsicher eine Wahnsinnsfrau kennenlernt.
When you're in a big party, you talk with your back to that girl. And then they say, I wonder what is this party for? And then she's saying, this is the party, this is and then you're asking, what? And then she's, I was thinking you're talking to me. And then it looks like she started the conversation. That this is HTTP style. There is the hack that she thinks she opened the conversation.
Tja, so erklärt ein Nerd 4 andere Nerds, wie man die Frau fürs Leben findet. Sehr, sehr lustige Dokumentation, auch ab Donnerstag im Kino, Love and Engineering. Es geht um 5 Programmierer, wovon nur einer bisher es geschafft hat, tatsächlich die Frau fürs Leben zu finden. Er ist verheiratet, hat schon ein Kind mit dieser Frau. Die anderen 4 sind letzten Endes ihr Leben lang schon Single. Klassische Nerds, wie man sie sich vorstellt, Programmierer an einer Universität in Finnland, in Helsinki, daher kennen sich auch die 4. Und jetzt geht es also darum, die Liebe auf HTML-Basis zu entschlüsseln, also quasi einen Code zu generieren, mit dem man die eine Frau fürs ganze Leben findet. Tudor, Tormash, Markus und Andon sind diese 4 Singles, um die es geht. Die haben bei Facebook zwar Hunderte oder auch Tausende von Freunden, aber ja, am Freitagabend, wenn es in die Bars von Helsinki geht, dann stehen die 4 verloren in der Ecke rum und kriegen keinen kein Wort so richtig raus. Und da sind sie froh, dass sie also quasi Atana haben. Das ist der eine, der schon es zu Frau und Kind gebracht hat, der ihnen jetzt also auf mathematische Art und Weise in einem Feldversuch ja diesen Entschlüsselungscode zur Liebe beibringen will. Und das macht er unter anderem so.
I'm giving the presentation since I already got married, so this is, let's say, the practical proof that it is possible for an engineer to find a wife. You won't get the Claudia Schiffer type, but you get something that is good enough for a lifetime.
Ja, good enough for a lifetime, das auf jeden Fall, wenn es schon keine Claudia Schiffer ist. Und das Schöne ist, man könnte hier so ein bisschen an den Ausschnitten das Gefühl bekommen, auch aufgrund Atana, der halt sehr stottert, dass man sich hier irgendwie über die Jungs lustig macht von außen. Das ist aber eben nicht der Fall. Und das macht diese Doku so toll, denn diese 4 bzw. 5 sind wahnsinnig selbstironisch und machen sich einfach über sich selbst und ihre Situation lustig, die sie selber so absurd finden. 4 wahnsinnig intelligente Menschen, die sich vielleicht auch dank ihrer Intelligenz selbst im Weg stehen, wenn es um die ganz einfachen Dinge im Leben geht. Ich möchte euch noch ein Beispiel aus dem Film gerne vorspielen. Und zwar, einer der 4 trifft sich dann so auf so ein Blind Date mit einer Frau in einer Bar und fängt dann ernsthaft diese Diskussion hier an.
I think I really like also that like PC gaming. That's one thing also. Do you play any games yourself?
No.
No, okay.
I'm boring, sorry.
No. But you don't know games like Mass Effect?
Well, no. Okay. I don't play at all.
Yeah, it's just released Mass Effect 3. The really cool thing is that you can actually transfer your character from Mass Effect 2 to Mass Effect 3 and start the game.
Okay, really nice. maybe you can show me one day.
Yeah, sure, of course, yeah.
Selbst ohne, dass ihr die Szene sehen konntet jetzt, habt ihr die Begeisterung der jungen Frau in ihrer Stimme lesen können. Ernsthaft, der Typ fängt an, dieser Frau über Gaming zu erzählen und nachdem sie wirklich schon 3-mal gesagt hat, dass sie weder Spiele spielt, noch dass es sie irgendwie interessiert, quatscht er sie voll mit dem 3. Teil von Mass Effect. Das ist wirklich, es ist wirklich traumhaft tragisch, sich das anzuschauen. Love and Engineering heißt diese Doku ab übermorgen in den Kinos und auch wenn man sonst irgendwie nicht so auf Dokus steht, diese hier ist weitaus unterhaltsamer und über viele Strecken lustiger als die meisten Komödien, die so im Kino laufen. Und ich schulde euch noch einen TV-Tipp. Ja, hatte ich angekündigt vorher, wenn es mal zwischendurch was im Fernsehen gibt, was sich lohnt, dann weise ich euch da gerne drauf hin. So, Folgendes war passiert. Ich habe also neulich mit ein paar Freunden in einer Bar gesessen, wir haben uns unterhalten über Filme und ich habe gesagt, Mensch, hier, ach schön, endlich kommt mal wieder Good Will Hunting im Fernsehen. Und mindestens die Hälfte der Gruppe hat gesagt, ach, den habe ich nie gesehen. Nie gesehen. Das ist eine Schande. Wer diesen Film nicht gesehen hat, holt das bitte nach. Und zwar Stifte raus, Zettel raus am Freitagabend, also in 3 Tagen, 7:45 auf ZDF Neo. Will Hunting ist ein 20-jähriger Draufgänger, der in so einer runtergekommenen Gegend in South Boston lebt und seine Freizeit auch, so wie ich, neulich mit den Freunden in der Regel in Bars verbringt. Allerdings im Gegensatz zu mir prügelt er sich auch regelmäßig und hat schon einige Vorstrafen und muss daher immer mal wieder so gemeinnützige Arbeit tun. Unter anderem muss er auch im College die Flure putzen. Und da passiert es eines Tages, dass dieser Raufbold Will Hunting an einer Tafel eine wahnsinnig komplizierte Gleichung sieht, die der Professor da für seine Studenten hingeschrieben hatte und sich da hinstellt mit der Kreide und in 0,0 diese Gleichung löst. Dauert ein bisschen, bis man rausgefunden hat, welches Wunderkind also nun diese Gleichung lösen konnte. Und dieser Professor, gespielt von Stellan Skarsgård, der nimmt sich also nun dieses jungen Will Huntings an. Allerdings muss der regelmäßig zu Sitzungen mit einem Psychiater und sich mit dem unterhalten und der wird gespielt von Robin Williams. Was sich aus der ganzen Sache entspinnt, ist wirklich eine ganz, ganz schöne Geschichte eines jungen Mannes, der nicht so recht weiß, wohin mit sich, immer wieder in Schwierigkeiten gerät und wie ja viele, denen das so geht, mit seiner Hyperintelligenz zu kämpfen hat, seinem wahnsinnig hohen IQ, den er besitzt und nie so richtig weiß, wo sein Platz im Leben sein könnte. Ist ein wahnsinnig toller Film von 1997, also mittlerweile auch schon mal kurz rechnen, 17 Jahre alt. Ein Film, der damals einem jungen Matt Damon und einem jungen Ben Affleck, der auch mitspielt im Film, einen Oscar eingebracht hat. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, die haben damals den Oscar bekommen für das beste Drehbuch. Könnt ihr euch angucken, Freitagabend, 19:45 in ZDF Neo. Das ist mein Fernsehtipp für euch für diese Woche, Good Will Hunting. Und damit verabschiede ich mich aus eurem Radio bis nächsten Dienstagabend um 20 Uhr. Eine Stunde Film in D-Radio Wissen. Ich bin Tom Westerholt. Macht's gut, bis dann und tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.